Eure Bibeln aufschlagen im Propheten Jesaja Kapitel 6. Wir haben letztes Mal uns mit den Versen 1 bis 7 beschäftigt und meistens ist es so, dass Prediger gerne auch noch bis Vers 8 gehen und den Rest dann von diesem Kapitel weglassen, weil das ist dann der harte Teil. Aber ich hoffe, wir werden heute sehen, dass gerade dieser Teil auch wichtig ist. Lasst uns hören auf Gottes Wort aus Jesaja Kapitel 6 ab Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte: Wie lange, Herr? Er antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen wegführen, weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Jesaja hat eine Vision gehabt, er hat die Heiligkeit Gottes gesehen, den heiligen Gott gesehen in seinem Tempel. Er hat dann vor dieser Heiligkeit Gottes irgendwann gemerkt, wie er ist, wie sein Zustand ist. Er hat seine Sündigkeit umso mehr erfahren. Er hat gemerkt, er kann vor Gott nicht bestehen und Gott hat ihn dann daraufhin gereinigt von seinen Sünden. Das war so die Erfahrung in dem Leben von Jesaja, die alles verändert hat. Und da hört es aber nicht auf, sondern er wird berufen zum Dienst. Und das ist immer so. Das ist ein biblisches Prinzip. Wen Gott rettet, wen Gott von seiner Sünde befreit, den beruft er dann auch zum Dienst. Es steht im Neuen Testament ganz oft, dass wir aufgefordert werden, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, dazu verwenden, einander zu dienen. Jeder hat mindestens eine Gabe und er ruft uns auf: Dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. Und wenn wir diesen, ich weiß nicht, ob das die epischste Berufung in der ganzen Bibel ist, ja, nach dieser Vision und dann sagt Gott: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja steht da: Hier bin ich, sende mich. Und das ist doch die Berufung schlechthin. So, im Auftrag des Herrn unterwegs sein. Ja, besser geht's nicht. Ja? Also dieser mächtige, heilige Gott, der die ganze Welt regiert. Und jetzt ruft er dich und beruft dich zum Dienst. Was soll dann schiefgehen? Aber was müssen wir da lesen? Ja, Gott sagt: Ja, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Und dann werden diese berühmten Augen, Ohren, Herzen erwähnt, die schon immer wieder erwähnt werden in der Bibel, wo immer wieder gesagt wird, das ist das Problem. Ja, sie sehen es und können es nicht erkennen. Sie hören es und können es nicht verstehen. Das Herz ist nicht wirklich offen. Und jetzt sagt aber Gott: Ich werde es extra verstopfen. Ich werde es extra die Ohren und die Augen verkleben. Wir wissen aus der Bibel, das ist sehr, sehr deutlich, ja, dass das menschliche Herz durch die Sünde geistlich tot ist. Das menschliche Herz kann ja gar nicht Gott erkennen. Das menschliche Herz ist in sich schon verhärtet gegen Gott. Wir wissen auch, dass der Teufel kommt und es sozusagen noch schlimmer macht. Er verführt die Menschen im Unverstand, ja, in Unverstand. Er verblendet ihre Sinne, sodass sie wirklich nirgendwo Gott erkennen können. Aber hier steht, jetzt wirklich sehr, sehr deutlich, Gott macht das ganz aktiv. Gott ist der, der hier die Sinne verblendet oder die Herzen verhärtet. Und wenn Gott das macht, dann ist das schon Gericht. Da können wir uns nicht hinstellen und sagen, hey Gott, das ist doch unfair, das funktioniert doch nicht, du verstockst die Herzen und dann lässt du dein Wort verkünden, wie sollen sie es denn erkennen, sondern das macht Gott schon als Gericht. Deshalb lautet unser erster Punkt, Verstocken, der Anfang des Gerichts. Also das Maß der Sünde war schon voll. Sie haben Gott wie einen Götzen behandelt. Sie haben sich schon von Gott schon längst abgewandt. Gott hat schon so viele Propheten gesandt, hat sie schon immer zurückgerufen. Sie haben sich schon längst von Gott abgewandt. Und jetzt ist das Maß voll und Gott sagt, jetzt beginnt das Gericht und zwar mit dieser Verstockung. Und das erinnert uns natürlich, oder hoffentlich erinnert euch das an Pharao. Ja, wenn du die Bibel anfängst zu lesen, ja, so, wenn du dann zum Pharao kommst, spätestens wenn du zum Pharao kommst, zu dieser Geschichte, wie das Volk Israel dort versklavt wird, dann kommst du irgendwie ins Stocken. Ja. Denn da steht zwar oft, der Pharao verstockte sich gegen das, was Mose und Aaron ihnen sagten, ja, lass mein Volk ziehen. Aber das geschah nicht von ungefähr, sondern es beginnt damit, dass Gott das Herz des Pharao verstockte. Ja. Das ist 2. Mose 7. Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein, du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll, aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten lege und mein Herr mein Volk und die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land führen werde. Gott wollte, dass das Gericht über das Land kommt. Die 10 Plagen sollten kommen. Und deshalb hat er von Anfang an das Herz des Pharaos verstockt. Das war der Anfang des Gerichts. Ja, wie kann Gott das tun? Nun, das Maß der Sünde war schon lange voll. Pharao hat die Erstgeburt des Volkes Israels töten lassen. Er hat das ganze Volk versklavt. Das Maß war voll und zwar so voll, dass Gott sagt, und jetzt soll es noch voller werden, damit das Gericht noch schlimmer wird. Also was Gott will, ist, dass der Mensch, der durchaus die Lage hat, auch ohne den Heiligen Geist, wenn es weh tut, zu erkennen, boah, das ist wohl nicht der richtige Weg. Ja? Auch Menschen ohne den Heiligen Geist können durch Fehler lernen, können durch Schmerzen lernen. Dann sagst du, das ist einfach nicht mehr vernünftig, dass ich diesen Weg weitergehe. Und Gott verstockt das Herz, weil er will, dass sie gegen jede Vernunft, gegen jede Logik, gegen jeden gesunden Menschenverstand diesen Weg einfach weitergehen. Und das wird so krass dann gezeigt bei Pharao, ja? Kapitel 10. Die haben dann die ersten Plagen erlebt. Und dann lesen wir Kapitel 10, dass Mose und Aaron kommt und die nächste Plage ankündigen. Und was ist da schon passiert? Wasser zu Blut, Frösche, die Froschplage, die Mücken, die Hundsfliegen, Hagel, Aussatz, also Geschwüre. Also das Land war sowas von geschlagen, die ganze Ernte war schon vernichtet. Dass jetzt selbst die Knechte des Pharao, also seine obersten Leute, zu ihm kommen und sagen, wie lange soll uns dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihren Gott, dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Kriegst du es nicht mit? Und Pharao so, ja, okay, dann lass uns noch mal reden. Vielleicht müssen wir jetzt doch einlenken. Und am Ende dieses Gesprächs jagt er Mose und Aaron vom Hof. Und dann kommen die Heuschrecken, dann kommt die Finsternis, dann kommt der Tod der Erstgeburt, aller Erstgeburt im Land. Gott wollte, dass dieses Gericht kommt. Und selbst dann, als er das Volk ziehen ließ, was machte er? Danach ging er doch nochmal mit seiner Armee nach und wollte sie umbringen, wollte sie zurückführen. Auch das wollte Gott, damit er wirklich auch diese Armee vom Pharao vernichtet. Das Gericht sollte bis zum bitteren Ende gehen. Und dieses Gericht, das erleben wir bei einzelnen Menschen, dass sie so verhärtet sind, bei ganzen Gruppierungen, bei Kirchen. Kirchen können so verhärtet sein, dass sie einfach einen Weg stur weitergehen, obwohl er dazu führt, dass die Kirchen sich immer mehr leeren. Und auch Länder können diesen Weg gehen. Ganze Länder können verhärtet sein, ja, können ideologiegetrieben sein, anstatt Vernunft gesteuert. Wenn man Fehler macht, gibt man sie nicht mehr zu, weil man macht ja keine Fehler. Die werden wegerklärt. Dann habt ihr es halt nicht richtig verstanden. Der Weg, der eingeschlagen wurde, den muss man weitergehen, koste es, was es wolle. Also wir sehen das in unserem Land. Wir haben dieses Problem des demografischen Wandels. Es werden immer weniger Kinder geboren, viel zu wenig. Ein großes Problem. Und gleichzeitig wird die Abtreibung immer mehr legalisiert, immer mehr unterstützt, immer mehr sozusagen als eine Normalität sozusagen verkauft. Also wie passt das zusammen? Pro Jahr werden 100.000 Kinder ungefähr in Deutschland abgetrieben. In Niedersachsen 8.000 bis 9.000 Kinder. Hunderte in Osnabrück jedes Jahr. Aber wir haben zu wenig Kinder. Gar nicht ganz zu schweigen davon, dass viele, viele Frauen, die ihr Kind abgetrieben haben, an einer psychischen Krankheit dann erkranken. Ja, sie haben dieses, und das darf man gar nicht sagen, ein Post-Abortion-Depression oder Syndrom. Und diese Krankheit darf nicht benannt werden. So wahnsinnig ist das. Die haben nachweislich Depression, schwere Krankheit, nachdem sie ihr Kind abgetrieben haben. Aber man darf diese Krankheit nicht benennen. Sie ist in den offiziellen medizinischen Listen, wo sozusagen die Krankheiten benannt werden, die es eben gibt, die anerkannt sind. Da wird sie nicht genannt. Die darf nicht genannt werden. Dieser Begriff ist umstritten. Sondern die Psychologen, die reden dann von Anpassungsstörung. Angstzustände. Darf es nicht benennen. Es muss immer weitergehen. Also diese Verhärtung, das ist nicht einfach nur Unvernunft oder Unerfahrenheit oder Dummheit, die wir erleben. Das ist Gericht Gottes. Und angesichts des Gerichtes Gottes über unserem Land müssen wir uns eigentlich wundern darüber, dass überhaupt noch Menschen zum Glauben kommen. Also was hier in diesem Land passiert, nur das Thema, nicht nur das Thema Abtreibung nehme, reicht doch schon. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Da müssen wir uns wundern, dass überhaupt noch hier Menschen zum Glauben kommen, dass hier überhaupt noch Gemeinden wachsen. Das ist alles Gnade Gottes. Gnade Gottes ist, dass wir noch nicht ganz aus sind, dass hier noch nicht alles vorbei ist. Wenn wir die Gerichte in der Bibel lesen, dann sind die ja immer irgendwie heftig. Und viele Leute lesen die Bibel, die lesen diese Gerichte und die sagen, das ist doch anstößig. Wie kann Gott sowas tun? Meistens richtet Gott die Menschen, um sie wach zu rütteln, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das habe ich euch immer wieder gesagt. Ja, seid nicht schockiert über die Gerichte, das sind Liebestaten Gottes. Damit die Menschen merken, auf welchem Weg sie sind und eben nicht völlig zugrunde gehen. Aber dieses Gericht, das ist dann wirklich das Strafgericht. Das ist sozusagen der Anfang des völligen Gerichts, wenn Gott die Herzen verstockt. Aber Gott spielt mit offenen Karten. Das ist ja nicht, dass Gott das nicht angedroht hätte. Von Anfang an, noch bevor das Volk ins Land ist, hat Gott ausführlich durch Mose verkünden lassen, wenn ihr den Götzen nachlaufen werdet, wenn ihr euch von mir abwenden werdet, wenn ihr das und das und das tun werdet, dann wird die und die und die Strafe kommen und am Ende werde ich euch komplett vernichten. Ich werde euch ganz wieder aus diesem Land, wo ich gerade euch reinführen möchte, herausführen. Und da wird alles genau beschrieben, was dann tatsächlich passiert ist. Also Gott hat von Anfang an mit offenen Karten geschrieben. Gott hat es ganz klar gesagt, nicht nur, dass dieses Gericht kommen wird, sondern er hat dem Volk auch deutlich gemacht, euer tiefstes Problem ist euer Herz. Euer verstocktes Herz. Auch das hat Gott gesagt. Ihr habt da ein Problem. Es ist nicht nur, dass er mal was Falsches macht. Es ist euer Herz. Es sind eure Ohren, die nicht hören wollen, eure Augen, die nicht sehen wollen. Um dem Volk deutlich zu machen, ihr braucht mich, ihr braucht meine Gnade, ihr braucht mein Wort. Keiner kann kommen und sagen, Gott, wie konntest du das nur zulassen? Gott hat es von Anfang an deutlich gesagt. So, daran erkennen wir, wo das Problem eigentlich beginnt. Wenn du das Wort Gottes nicht mehr ernst nimmst. Und zwar, wo beginnt es meistens? Bei diesen harten Stellen. Das beginnt bei Jesaja, Kapitel 6, ab Vers 9. Dann lesen wir nicht mehr. Das beginnt bei Römer, ab Kapitel 9 bis 11. Oder eben 5. Mose 28. Das tut man sich doch nicht mehr an, solche grässlichen Kapitel. Also wenn das Volk Gottes nimmt das Wort Gottes nicht mehr ernst. Erstmal die ganzen anstößigen Stellen rausnehmen. Und wo man Gottes Wort nicht mehr ernst nimmt, da kommt man in eine Richtung, wo dann irgendwann ja, das Gericht kommt. Das heißt für uns, wir müssen das Wort Gottes ernst nehmen, und zwar alle Teile. Wir müssen das Wort Gottes verkünden, und zwar alle Teile. Wir müssen eben auch die zweite Hälfte von Jesaja 6 verkünden. Und wisst ihr, wenn wir das machen, dann gebraucht Gott gerade das, gerade diese Kapitel, diese Stellen über das Gericht, um Menschen aufzurütteln. Um gegen diese verhärteten Herzen vorzugehen, um sie irgendwie weich zu machen. Das Gericht über Juda, das hatte doch noch eine viel tiefere Bedeutung. Es ging ja nicht nur darum, dass jetzt eben das Maß voll war. Sondern durch dieses Gericht an Juda wurden andere wiederum zum Glauben, zur Errettung geführt. Das ist immer Gottes Vorgehen. Die einen, ja, die werden gerichtet, weil sie das Gericht verdienen. Aber andere werden gerade dadurch bewegt, umzukehren. Wer weiß, wie viele Menschen über all die Jahrhunderte durch Jesaja, Kapitel 6, Abvers 8 bis 13 zum Glauben gekommen sind, aufgerüttelt wurden. Gott hat das ja nicht einfach nur mit dem Volk Israel damals gemacht. Er hat es uns ja hier reinschreiben lassen in die Bibel, um seine Gnade zu zeigen. Also Jesaja 6 ist nicht das Ende. Das Gericht ist nicht das Ende. Das wird hier deutlich. Gott wird, so wie er treu ist zu dem Wort seines Gerichtes, auch treu sein zu dem Wort seiner Gnade. Und egal, was die Menschen dagegen tun, egal, ob wir dann schon lange sagen, es lohnt nicht mehr, das sind ja nur noch ein paar, egal, ob der Teufel dagegen arbeitet, er kann es nicht verhindern, dass Gott auch das Wort seiner Gnade erfüllen wird, das Verheißungswort. Gott kann toten Herzen Leben einhauchen. Er verheißt es zum Beispiel in Jesaja 36, ja, da ist von diesem steinernen Herzen die Rede. Das ist das menschliche Herz durch die Sünde, wie ein Stein. Nicht wirklich fähig zu wahrer Liebe, nicht wirklich fähig zu glauben. Und Gott sagt, ich werde dieses steinerne Herz rausnehmen und dem Menschen ein fleischernes Herz geben. Ich kann das machen, ich werde das machen. Jesus sagt auch, es ist ein Gericht, dass die Juden mich nicht erkennen. Das ist interessant. Jesus kommt und zitiert diesen Vers im Angesicht des Unglaubens der Juden. Dieser Vers, diese Stelle aus Jesaja, ist so wichtig, die wird im Neuen Testament 5-mal zitiert. Jedes Evangelium hat sie einmal dran. Zum Beispiel eben bei den Gleichnissen. Warum redet Jesus in Gleichnissen? Und Jesus sagt, das ist ein Gericht. Das ist dann das Gericht. Sie haben mich schon abgelehnt. Sie sind ja schon abgefallen. Deshalb können sie mich jetzt nicht erkennen. Muss man sich mal vorstellen. Er kommt, er tut Zeichen und Wunder. Er redet ganz klar heraus, wer er ist und was er tun will. Und die Leute lehnen ihn ab. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt so, und jetzt rede ich in Gleichnissen, damit sie mich nicht mehr verstehen. Und dann zitiert er Jesaja 6, damit sie nicht etwa dann zur Buße kommen und zur Heilung kommen. Das ist das Gericht Gottes über sie. Und weil das Gericht Gottes kam, dass sie ihn nicht verstehen konnten, was war die Konsequenz davon? Ja, sie haben Christus ans Kreuz gebracht. Die Konsequenz davon, dass sie gerichtet wurden, war, dass sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und was ist dort passiert? Dort ist Jesus für unsere Sünde, für unsere Schuld, für unsere Verhärtung, für unseren Hass, für unseren Stolz gestorben. Also wenn Gott richtet, auch dieses knallharte Gericht der Verstockung, hat es immer einen tieferen oder einen größeren Sinn, eine größere Bedeutung. Die Verhärtung ist doch eigentlich nur die Zuspitzung des Zustandes, den unser Herz sowieso hat. Man könnte sagen, das war jetzt nicht besonders schwer. Da musste Gott nicht besonders eingreifen. Aber die Herzen wieder weich, wieder empfänglich, wieder lebendig zu machen, dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Die Verhärtung führt zum Gericht. Das ist der Anfang des Gerichts. Wenn Gott dir die Augen verschließt, die Ohren verschließt und du nichts mehr erkennen kannst, das ist der Anfang des Gerichts. Aber wenn du es verstehen kannst, dann ist es der Anfang der Errettung. Das führt uns zum zweiten Punkt. Verstehen, der Anfang der Errettung. Und wie ist das dann beim Volk Israel passiert? Das Gericht kam, so wie es Jesaja verheißen hat. Das ganze Land wurde vernichtet. Jerusalem wurde zerstört. Das Volk kam, der Rest, der übrig geblieben ist, kam in die Gefangenschaft nach Babylon. Und dann nach 70 Jahren durften sie wieder zurück. Und es sind auch einige 10.000 wieder zurückgegangen. Sie haben den Tempel aufgebaut, sie haben die Stadtmauer aufgebaut, sie haben also versucht, die Stadt aufzubauen. Und dann, in diesem Moment, Nehemia 8, lesen wir das, feiern sie eine ganz besondere Veranstaltung. Sie treffen sich gar nicht im Tempel, den sie wieder aufgebaut haben, sondern sie treffen sich an einem öffentlichen Platz. Und es wird eine Holzkanzel aufgebaut, das ganze Volk kommt zusammen und jetzt wird von dieser Holzkanzel auf diesem Platz das Wort Gottes verkündet. Und dort steht extra Nehemia 8 und sie verkündeten es so, dass sie es verstehen konnten. Und die Reaktion war, dass Nehemia und Esra die ganzen Leviten losschickte und sagte, sie sollen jetzt aufhören mit weinen, sondern sie sollen jetzt feiern. Ja, warum haben die geweint? Weil sie das Wort Gottes verstehen konnten. Und weil das Zeichen war, dass das Gericht wirklich vorbei ist. Sie haben wieder geöffnete Ohren, geöffnete Augen, geöffnete Herzen. Sie können Gott wieder hören. Natürlich haben sie dann erkennen können, was sie getan haben, warum das Gericht gekommen ist. Sie haben ihre Schuld erkannt. Aber gleichzeitig konnten sie darüber weinen, weil das Wort Gottes wieder in ihr Herz gedrungen ist. Das war ein Moment der Freude. Und deshalb haben sie gesagt, jetzt geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, feiert diesen Moment. Pfingsten war dann wieder so ein Moment. Gott sandte seinen Geist, sie reden in den verschiedenen Sprachen. Die Leute merken, wow, wir können die großen Taten Gottes verstehen in unserer Sprache. Aber dann hält Petrus eine knallharte Predigt, der Apostelgeschichte 2. Er sagt, Jesus, das ist der Sohn Gottes und er kommt das ganze Evangelium, ist gestorben für unsere Schuld, er ist aber auch auferstanden und dann fasst er das alles zusammen. Er sagt, Jesus ist auch der Richter, ja, das letzte Wort ist, bis er deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße, also alle werden von diesem Jesus, wenn er wiederkommt, gerichtet werden und dann sagt er vor dieser ganzen Masse, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Da stehen sie alle, die geschrien haben, kreuzige ihn. Und Petrus sagt, ja, wisst ihr, wer das war? Jesus. Mit was hätte man jetzt rechnen müssen? Ja, dass sie Steine nehmen und diesen Petrus wegbarren. Erinnert sie an diese Sünde, er bringt diesen ganzen skrupellosen Ungerechtigkeitsakt da wieder hoch. Aber was lesen wir dann? Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und ihr wisst, wie es dann weitergeht. Verstehen ist der Anfang der Errettung. Wenn Gott dir durch seinen Geist die Augen öffnet, dass du das, was hier in der Bibel steht, wieder verstehen kannst, dann ist es der Anfang der Errettung. Die Grundlage dafür hat Christus gelegt am Kreuz. ohne das Kreuz, ohne die Vergebung der Schuld, ohne dass unser Herz gereinigt wird von dem, was eben das Verständnis verhindert, geht gar nichts. Aber dann musst du dieses Wort tatsächlich lesen oder hören, um es verstehen zu können. Beim Glauben geht es nicht um irgendeine mystische Bewusstseinserweiterung. Das denkt man manchmal so, ja? Du hast diesen Glaubenssinn, ne? Du glaubst, das ist eben, du kannst das, du hast vielleicht eine Erfahrung gehabt, aber ich kann das nicht. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin dazu nüchtern, ich bin dazu naturwissenschaftlich oder so. Nein, es geht nicht darum, dass man irgendwie so einen speziellen Sinn entwickelt, dass man irgendwie so eine Bewusstseinserweiterung hat. Dann kannst du glauben oder eben nicht. Sondern wie wirkt Gott durchs Verstehen? Er will, dass du das liest, dass du das hörst und dann lässt er dich durch seinen Geist das verstehen. Er öffnet dir die Augen für eine Botschaft. Du musst die Botschaft begreifen. Also, wenn du erkennst, dass du Gott nicht erkennst, dann fang an, dieses Wort zu lesen. Sag nicht die Bibel, ja, was soll ich mit der Bibel? Gott will dir durch dieses Wort die Augen öffnen für die Herrlichkeit Gottes, für die Liebe Gottes. Aber wenn du es verstanden hast, dann sagt Gott eindeutig zu dir, dann behalte es nicht für dich. Das ist dann nicht das Ende. Hurra, jetzt habe ich es verstanden. So, gut, fertig, aus, Punkt, Feierabend. Nein, Gott sagt dann, behalte es nicht für dich. Und das führt uns zum dritten Punkt, verkünden, der Auftrag der Gemeinde. Und wisst ihr was, diesen Auftrag haben wir auch, wenn wir damit rechnen müssen, dass viele, die uns hören werden, es nicht verstehen. Dass viele verstockt sind. Dass viele eigentlich gar nicht glauben wollen, dass viele sich dagegen sträuben. Was hätte denn Jesaja sagen können, als nach dieser epischen Berufung so, hier bin ich, sende mich, und dann sagt Gott, ja, aber. Du wirst eine Gerichtsbotschaft verkünden, du wirst sie zur Umkehr rufen, aber keiner wird hören. Die werden alle gerichtet werden. Was hätte denn der Jesaja sagen können, was hättet ihr denn dann gesagt? Moment, das Kleingedruckte das hätte ich vorher lesen sollen, ja? Das ist mir viel zu heftig. Und außerdem ist das total sinnlos. Wenn du sie eh richten willst, was soll ich dann jetzt noch losgehen? Ist doch völlig total sinnlos. Warum sollen wir denn das Wort Gottes hier in Deutschland weiter verkünden? Ist doch sinnlos, die wollen es doch eh nicht hören, die Deutschen. Die sind schon lang über dem Berg, die sind schon lang unter dem Gericht Gottes, das sehen wir doch. Was soll ich denn jetzt hier noch was sagen? Warum soll man denn in diesem Land noch öffentlich Stellung beziehen zu solchen Themen wie Abtreibung oder Organspende oder Kriegstreiberei oder? Was hat Jesaja gesagt? Herr, wie lange? Also sein Herz war beschwert. Das war nicht so, wow, jetzt kann ich Gott dienen. Jetzt habe ich auch einen Job, ich bin jetzt Prophet, was ganz Besonderes. Sein Herz war beschwert. Aber dennoch hofft er auf Gottes Gnade und deshalb fragt er, wie lange? Ja, wie lange, das heißt so viel wie, Herr, wann wird das Gericht vorbei sein? Wann wirst du wieder mit deiner Gnade das Volk erretten? Wann wendest du dich in Gnaden wieder zu? Das ist die Frage dahinter. Und Jesaja wusste, wovon er sprach, denn er hat eben gerade selber die Gnade Gottes erfahren. Der stand doch gerade in dieser Vision vor diesem heiligen Gott, in seiner Sünde und wusste, das war's für mich. Ich bin ein unreiner Mensch von unreinen Lippen, von einem unreinen Volk. Und Gott befreit ihn von seiner Sünde. Er hat doch gerade selber erfahren, dass Gott von Sünde reinigen kann. Und deshalb weiß er, Gott ist ein barmherziger und ein gnädiger Gott. Das Gericht muss kommen, ja, aber das Gericht wird nicht das Ende sein. Und er spricht ja hier von dieser Terebinth oder von diesem Eichenbaum, ne, die abgeschnitten werden, die abgesägt werden, ja. Und dann der letzte halbe Vers, Vers 13. Aber wie bei die Terebinth oder die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Da bleibt doch noch was über. Und 2-3 Kapitel weiter sagt er dann, ja, und aus diesem Wurzelstock wird ein Spross hervorkommen. Da wird wieder ein Zweig wachsen. Und dieser Zweig ist der Heiland. der Rettung bringen wird. Und dann in Kapitel 55, ganz am Ende, sagt er, Gottes Wort ist wie Wasser oder Schnee oder wie Regen oder Schnee. So wie Gott es regnen lässt, schneien lässt und das Wasser kehrt nicht einfach wieder so zurück, sondern es wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat, die Erde befruchten und es wachsen lassen. So ist mein Wort. Es wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Mein Wort hat Macht. Ich werde es gebrauchen, um meinen Willen zu erfüllen. So, und noch etwas ist hier interessant. Wie hat Gott gefragt? Wen soll ich senden? Ich meine, da ist dieser große Tempel, ja, Gott, und da steht eine Person, nämlich Jesaja. Und Gott tut so, als ob dort haufenweise stehen. Wen soll ich senden? Und Jesaja wusste natürlich, dass es, der hat sich wahrscheinlich nicht umgedreht, ja. Der wusste, dass es um ihn geht. Ja, hier bin ich. Sende mich. Warum stellt Gott trotzdem die Frage so? Weil da viele stehen, nämlich wir. Das ist eine Frage, die Gott an uns richtet. Das ist eine Frage, die an das ganze Volk Gottes geht. Das ist eine Frage, die an die Gemeinde geht, die an jeden von euch geht. Wen soll ich senden? Wenn du es begriffen hast, wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du weißt, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat, dann stehst du jetzt da und Gott stellt dir die Frage, wen soll ich senden? Und Kapitel 2, Jesaja Kapitel 2, Vers 2, da hat Gott deutlich gemacht, mein Wille ist es, dass nicht nur mein Volk Israel, sondern dass alle Völker, dass alle Heiden zu meinem Thron kommen. Alle sollen kommen und anbeten. Wen soll ich senden? Wer kann sie holen? Wer kann sie rufen? Wer kann ihnen dieses mächtige Wort Gottes verkünden? Das verhärtet, ja, aber das auch die Herzen aufbrechen kann. Und dann sagst du vielleicht, das ist nicht so das, was ich kann. Wie soll ich das machen? Ich bringe doch gar nicht die nötigen Grundlagen, die nötige Würde oder die Begabung mit. Das ist man ganz schnell dabei. Ihr findet solche Leute auch in der Bibel. Von Anfang bis zum Ende kommen Leute, die Gott beruft, hin und sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich kann nicht reden, ich habe zu Hause noch was zu tun. Und das kommt dann auch bei dir hoch. Sobald du dir merkst, ja, Gott will mich gebrauchen, er hat mir eine Gabe gegeben, er hat auch Aufgaben, dann kommt dann diese, ja, aber bin ich der Richtige? So, was hat denn Jesaja mitgebracht, um einen der größten Propheten aller Zeiten zu werden? Was hat er denn mitgebracht? Außer seine Sünde. Nichts. Nichts. Und Gott hat ihn dennoch gebracht, weil er ihm die Schuld vergeben hat. Das ist die Grundlage. Weil Gott dir das Herz geöffnet hat, um sein Wort zu verstehen. Das ist die Grundlage. Nicht, dass du jetzt der große Redner bist oder viel Geld hast oder großen Einfluss hast. Es gibt nur eine Grundlage, um in den Dienst Gottes zu gehen. Das ist, dass Gott dir deine Schuld vergibt. So schön zu sehen bei der Speisung der 5000. Und dann noch bei der Speisung der 4000. Na, Jesus hat sein Wort verkündet und jetzt speist er diese 5000 Leute plus Frauen und Kinder, um deutlich zu machen, ich bin das Brot vom Himmel, ich gebe euch dieses Brot vom Himmel, diese Speise, die euch sozusagen ewiges Leben gibt. Ich gebe euch das, was ihr braucht. Und die Jünger kommen und sagen, vorher, ja, wie wollen wir die alle satt kriegen? Okay, kann man ja verstehen, hätten wir auch so reagiert. Und dann sagt er, was haben wir denn? Ja, ein paar Brote, ein paar Fische. Okay, dann Jesus betet, er dankt, er gibt's und sie teilen es aus. Und es hört nicht auf. Alle werden satt. Es ist ein Wunder. 12 Körbe werden am Ende gesammelt. Ja, die für jeden Jünger ein. Die Jünger merken, okay, Jesus kann alles. Und dann geht Jesus, weil er eben doch abgelehnt wurde, in das Gebiet der Heiden. Er macht so eine Auslandstournee, geht ins Gebiet der Heiden, hoch nach Zidon, so diese großen heidnischen Städte. Dann macht er einen großen Bogen durchs heidnische Land, will gar nicht wieder die kurze Strecke zum See Genezareth zurück, geht noch durch das 10-Städte-Gebiet, also heidnische Städte, und kommt von dieser Seite wieder an den See Genezareth. Und im Heidengebiet gibt es dann nochmal eine Speisung, die Speisung der 4000. Also 3 Tage war er unterwegs, es kamen immer mehr Leute, immer mehr Heiden mit ihm. Und dann wollte er deutlich machen, ich bin auch das Brot des Lebens für die Heiden. Und dann liegen sie wieder alle und er hat wieder Mitleid mit ihm. Und die Jünger kommen und sagen, was soll man denn jetzt machen? Und Jesus sagt noch, ich habe Mitleid mit ihm. Er ist ja sofort, oh, jetzt geht's wieder los. Was sagen sie? Sorry, wir haben ein paar Brote, ein paar Fische, also wir haben ein paar Brötchen mit. Das reicht ja noch nicht mal für uns. Dann sagen wir, oh, wie können die nur? Ja, wie können die nur? Die glauben nur ganz wenig, die verstehen nur ganz wenig, die haben nur ganz wenig. Und so sind wir eben auch ganz oft. Jesus kommt und ihm bedauert, er sagt, ich habe Mitleid mit diesen Massen, die da alle wie ohne Hirten sind. Gebt ihr ihnen zu essen? Und wir sagen, das lohnt doch gar nicht mit dem bisschen, was wir haben. Mit dem bisschen, was ich mitbringe, das lohnt doch nicht. Was soll ich denn da machen? So eine kleine Gemeinde, wie soll die denn hier irgendwas bewirken können? Und Jesus sagt, dann gebt mir doch das Wenige, was ihr habt und macht dann alle satt. Er gebraucht seine Jünger. Er sagt nicht, jetzt rüber mit euch, da muss ich es halt alleine machen. Sondern die Jünger teilen aus. Und alle werden satt. Und 7 Körbe werden gefüllt. Und das ist ein Zeichen für Vollkommenheit. Ich werde euch vollkommen satt machen. Wenn wir kommen und sagen, wir können das doch nicht, wir schaffen das doch nicht, da sagt Jesus, doch, mit dem Wenigen, was du hast, werde ich Großes und Mächtiges bewirken. Ich werde alle vollkommen satt machen, damit in deiner Schwachheit meine Macht vollkommen wird. Und jetzt passiert noch was. Jesus sagt uns noch ein ernstes, aber am Ende doch gnädiges Wort im Neuen Testament. Jesaja 6 wird zwar oft zitiert in Bezug auf die Juden, weil die Juden ihn abgelehnt haben, aber seinen Jüngern gibt er folgenden Auftrag: Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Also wenn ihr merkt, dass die Leute euer Wort nicht hören wollen, dann bedrängelt sie nicht. Hört, dann fangt nicht an, sie immer mehr und immer mehr mit dem Wort Gottes zuzureden. Sondern werft eure Perlen nicht vor die Säue. Das klingt sehr hart, aber es ist ein Schutz vor weiterer Verhärtung. Denn wenn du immer mehr redest, wird er sich immer mehr verhärten. Es ist nicht nur, dass wir dann sagen sollen, gut, das macht keinen Sinn, wir müssen auch mal ein bisschen nachdenken, wo wir jetzt unseren Dienst weiter ausführen, sondern es geht auch um einen Schutz vor weiterer Verhärtung. Dann sollen wir ein Zeugnis sein durch unser Leben. Ihr habt ja solche Leute in eurem Umfeld, die es das Wort gehört haben von euch und nicht glauben wollen. Ja, dann haltet euch zurück und seid ein Zeugnis durch euer Leben. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Das sagt Jesus im Neuen Testament. Er sagt nicht, jetzt müssen alle wieder verhärtet werden. Aber in Matthäus 9, Vers 37, wir haben es heute gehört, was sagt er da? Die Ernte ist groß. Die Felder sind reif. Aber der Arbeiter sind wenige. Das gilt heute genauso. Wir merken das doch in unseren Gemeinden, oder? Die Gemeinden wachsen, wir haben neue Gemeindegründungen. Es gibt noch andere Gruppen, die auch gern eine Gemeinde haben wollen. Die Erntefelder sind groß, aber der Arbeiter sind wenige. Also bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und Markus 16, Vers 15 sagt Jesus, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganze Schöpfung. Das ist ein Gebot, was heute immer noch an uns gilt. Die Frage am Ende, was bedeutet das jetzt für uns? Wie sollen wir jetzt leben? Was sollen wir jetzt tun? Wie können wir darauf reagieren? Das Erste, denke ich, ist ganz wichtig, wir sollen uns nicht erheben. Wir sollen uns nicht vor Stolz erheben über die, die nicht verstehen. Das machen wir leider ganz schnell. Ist doch so offensichtlich. Warum begreifen die das nicht? Warum gehen die diesen dummen Weg weiter? Das ist doch total unvernünftig. Das ist doch gegen jeden gesunden Menschenverstand. Warum sind die Politiker nur so was von verrückt, dass sie das und das machen? Wir beklagen uns und wir stellen uns über sie. Wir sollten uns nicht überheben und wieder in diese Falle des Stolzes tappen. Hier gilt das Wort, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Was hat Jesaja gemacht, als er das gehört hat? Hat gefragt, wie lange? Was hat Paulus gemacht, als er gemerkt hat, seine eigenen Volksgenossen, seine Brüder und Schwestern wollten es nicht glauben? Er hat geweint. Er wollte sich selbst hingeben für sie. Was hat Jesus gemacht vor Jerusalem, vor dieser Stadt? Er hat geweint über Jerusalem. Aber dann hat er sich hingegeben. Und dieses Opfer bewirkt, dass jetzt Menschen gerettet werden können. Und deshalb ist die zweite Sache, wir sind aufgefordert. Diese Frage geht an uns, die Frage, bist du bereit? Wen soll ich senden? Diese Frage geht heute Morgen an jeden von uns. Bist du bereit? Bist du bereit, dich hinzugeben für den Dienst? Bist du bereit, diesen Dienst zu tun, auch wenn du weißt, die Erfolgsaussichten sehen nicht so aus, wie ich sie mir vorstelle? Denn auch im Neuen Testament sagt Jesus, 2. Korinther 2, Vers 15, den einen seid ihr ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Das gilt heute immer noch. Bist du bereit, dieses Leid zu tragen, dass du auf Ablehnung stoßen wirst, dass Leute sagen, nein, ich will nicht, damit dann andere aber es auch hören und zur Umkehr kommen? Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß, hier in unserer Gemeinde. Gott schickt Leute hierher in unsere Gemeinde. Wir können hier anfangen mit dem Dienst. Die Ernte ist groß in unserer Stadt. Gott schickt Leute aus der ganzen Welt her in unsere Stadt. Die Ernte ist groß in unserem Land, in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. Paulus fragt nach dieser Stelle, dem einen ein Geruch des Todes zum Tode, dem anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer ist hierzu tüchtig? Wer ist hierzu tüchtig? So, bitte Gott, dass er dir deine Gabe zeigt, die er dir gegeben hat. Bitte Gott, dass er dir deine Aufgabe zeigt, die er für dich bereit hat. Und bitte Gott, dass er dir dein Herz anrührt, dass du willig bist, demütig zu sagen, hier bin ich, sende mich. Amen. Amen. Wir wollen